Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Grüß euch. Dieser Mittwoch könnte so einiges verändern bei uns. Vor allem, wie wir über Fahrverbote, Umweltzonen, Dieselgate und unsere eigene Gesundheit nachdenken. Eine kleine Zahl von Lungenfachärztinnen und Fachärzten stellt sich nämlich heute hin und sagt, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid, die sind völlig unnötig. So schlimm ist dieses Stickstoffdioxid gar nicht. ARD-Umweltexperte Werner Eckert kritisiert das und erklärt uns, für wen diese Grenzwerte eigentlich eingerichtet werden.
Im Zweifel für den Betroffenen, Geschädigten. Das bedeutet, wir lassen solche Grenzwerte da, wo Wissenschaft sie einigermaßen sinnvoll hingelegt hat.
Außerdem sprechen wir heute über 1,2 Milliarden DIN A4-Seiten. So viel hat die Bundesregierung im letzten Jahr nämlich verbraucht. Schlecht für die Umwelt, ja. Aber in welchen Situationen schlägt das analoge Papier eigentlich heute noch das digitale?
Da sieht man eigentlich, dass Informationstexte, wenn sie gerade unter Zeitdruck gelesen werden, dann eigentlich schlechtere Erinnerungsleistungen hervorrufen, wenn ich an digitalen Lesegeräten mir versuche, diese Informationen rauszusuchen.
Und nochmal Gesundheit. Küssen ist bei Erkältung gar nicht so schlecht und so gefährlich für uns, wie wir vielleicht denken. Heute gibt es die Nachricht, dass das Infektionsrisiko beim Küssen äußerst gering ist. Also, dieser Podcast kann uns zu einem gesünderen Menschen machen. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Und jetzt? War alles umsonst? Die Sorge um unsere Gesundheit, Fahrverbote, Umweltzonen, Dieselgate und am Ende nur ein riesiger Irrtum? Sind Autoabgase doch nicht so schädlich wie gedacht? Diese Fragen, die müssen wir uns heute stellen, denn unter deutschen Lungenfachärztinnen und Ärzten ist ein Meinungsstreit in Brand, ob und wie schädlich eigentlich das Gas Stickstoffdioxid für unseren Körper ist. Dieter Köhler, der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, der behauptet, Zitat, der jetzige Grenzwert von Stickstoffdioxid ist völlig ungefährlich. Er produziert keinen einzigen Toten. Zitat Ende. Annette Peters, die Direktorin des Helmholtz-Instituts, die hält dagegen. Eine von ihr geleitete Studie hat angeblich herausgefunden, dass ungefähr 6000 Todesfälle auf zu hohe Stickstoffdioxidwerte zurückzuführen sind. Na was denn nun? Klären wir das mit Werner Eckert aus der ARD-Umweltredaktion. Wie kommen die beiden Lager denn zu ihren Behauptungen?
Nun, die einen, das ist Helmholtz, das ist auch die herrschende Meinung innerhalb der Weltgesundheitsorganisation. Die arbeiten mit epidemiologischen Studien, das heißt, sie erfassen das Problem statistisch. Da muss man zugeben, dass das oft nicht trennscharf ist, welche Art von Abgas konkret eine Gesundheitsgefahr ausmacht. Aber in Summe kann man eben zeigen, dass Menschen, die in abgasbelasteten Situationen leben, weniger lang leben als solche, die in sauberer Luft atmen. Das ist grob gesagt das eine Lager. Das andere erwartet ein wenig an der Wissenschaft vorbei, einen sehr einfachen Zusammenhang zwischen einer Ursache und einer Wirkung. Das wird man bei solchen Schadstoffen gemeinhin nie finden. Wenn man den Maßstab anwendete, dann dürfte man nichts mehr verbieten, was uns langsam umbringt.
Lass uns da nochmal ins Detail gehen. Das heißt ja oft, man könne die alleinige schädliche Wirkung von Stickstoffdioxid einfach nicht nachweisen. Stimmt das so?
Na, es gibt schon Laborexperimente, die darauf hinweisen, dass eine schädigende Wirkung da ist. Es gibt epidemiologische Untersuchungen, wo man in Städten, zum Beispiel in Paris, geguckt hat, wenn Feinstaub sich verändert, NOx aber gleich bleibt, welche Belastungssituationen dann entstehen. Also man kann versuchen, das Phänomen zu isolieren, welcher das ein einzelner Schadstoffwirkungen auslöst. Aber richtig ist unterm Strich, dass man das nicht ganz sauber kann. Dann kann man zwei Schlüsse ziehen. Man kann entweder sagen, okay, wir können es nicht nachweisen, also nicht im Punkt und beim konkreten Menschen nachweisen. Also schaffen wir den Grenzwert einfach ab. Dann müssen wir sehr viele Grenzwerte abschaffen. Oder aber wir sagen, wir betreiben, so wie das seit Jahrzehnten in Europa üblich ist, vorbeugenden Verbraucherschutz. Im Zweifel für den Betroffenen, Geschädigten. Das bedeutet, wir lassen solche Grenzwerte da, wo Wissenschaft sie einigermaßen sinnvoll hingelegt hat.
Wenn das für die Gesundheit des Menschen spricht, dann hat man ziemlich viele Argumente, dass man es so machen sollte. Warum, glaubst du, bricht dieser Streit denn gerade jetzt aus oder jetzt erst aus, muss man ja sagen, denn Autoabgase stehen ja schon wesentlich länger in der Kritik.
Ja, das ist richtig. Die Opposition bei den Pneumologen hat ja auch schon länger diese Meinung vertreten. Es sind einige Ärzte von vielen Tausend, muss man dazu sagen. Es ist ja keine Mehrheit. Im Übrigen entstehen Grenzwerte auch nicht durch Mehrheiten, sondern durch wissenschaftliche Veröffentlichungen. Und das wäre eigentlich der logische Weg gewesen, nämlich, dass Menschen, die sagen, da gibt es nichts, Studien dazu angestellt hätten, um zu belegen, dass da nichts ist. Und dann hätte man das auch in eine Grenzwertdebatte einbringen können. Denn diese Debatten werden geführt, werden unablässig geführt. Diese Grenzwerte oder Empfehlungen der WHO zunächst mal werden ja überprüft immer wieder. Und die Tendenz war zuletzt aufgrund neuerer Studien, die Grenzwerte eher zu verschärfen, denn sie aufzuheben. Also wer da eine andere Meinung hat, der muss sie wissenschaftlich fundieren und in den wissenschaftlichen Prozess einspeisen. Auf die Straße zu gehen, ist nicht unbedingt ein wissenschaftliches Verfahren.
Die gesundheitliche Gefahr von Stickstoffdioxid, die spielt ja auch eben, und das hängt da groß dran, die Rolle bei der Bewertung von Fahrverboten. Was glaubst du, könnten die Verbote aufgrund dieser aktuellen Diskussion noch in irgendeine Richtung gekippt werden?
Eigentlich ist das unwahrscheinlich, was die Grenzwerte betrifft. Also die Grenzwerte so schnell zu ändern, wäre erstens wissenschaftlich nicht haltbar und zweitens politisch extrem unklug. Grenzwerte entstehen durch eine politische Umsetzung von wissenschaftlichen Empfehlungen. So muss man das formulieren. Die Politik wäre in der Lage zu sagen, wir setzen die Empfehlungen der WHO nicht eins zu eins um, sondern machen das lascher, so wie die Amerikaner das zum Beispiel machen. Wäre möglich, glaube ich nicht, dass das in einem Jahresfrist erfolgen kann, denn das erfordert einen parlamentarischen Prozess in der EU. Das wird lange dauern, hat also keinen direkten Einfluss. Wo es einen Einfluss gibt, wo ich den sehe, ist bei den Gerichten. Wenn ein Richter vor der Frage steht, ich habe da einen Grenzwert und ich habe ein Fahrverbot mit negativen Folgen für Bürger und eine Güterabwägung trifft, da mag es wohl eine Rolle spielen, ob wissenschaftlich ein solcher Grenzwert, sagen wir, sehr hart ist, ob er auf den Punkt genau beschreibt, wo eine Gefahr ist, oder ob er eben eine vorbeugende, vorsorgende Grenzwertfestlegung ist, bei der man für einen gewissen Zeitraum auch eine Überschreitung in Kauf nehmen könnte. Das ist aber eine juristische Abwägung. Die hat mit der wissenschaftlichen Erkenntnis nichts zu tun.
Was glaubst du, was passiert jetzt? Was wird jetzt folgen? Also, dass es bei den Gerichten vielleicht nochmal anders ausgelegt wird, mag vielleicht eine zweite Instanz sein. Was wird in erster passieren?
Also bei den Wissenschaftlern, ich glaube, dass das überhaupt keinen Einfluss auf die wissenschaftliche Debatte haben wird, weil dort wirklich nur Studien und klare Belege gefragt sind. Und wenn jemand den Grenzwert kritisiert, dann muss er auf dieser Ebene Studien vorlegen und dann gibt es auch eine Überprüfung, da bin ich ziemlich zuversichtlich.
Verwirrung bei den Experten führt jetzt nicht unbedingt zu allgemeiner Gelassenheit. Ein kleiner Teil von Lungenfachärzten zweifelt die Gesundheitsgefahr durch Stickstoffdioxid anhand der momentanen Grenzwerte, die bei uns gelten. Andere sagen wiederum ja, das ist eindeutig schädlich aufgrund von Studien. Eingeordnet hat uns das Werner Eckert, ARD-Umweltexperte.
Deutschlandfunk Nova.
Innenminister Horst Seehofer hat heute in Berlin nämlich neue Zahlen zu Asylsuchenden und Migranten in Deutschland vorgestellt. Und man muss festhalten, er war damit ziemlich zufrieden.
Die Politik hat die Dinge im Laufe der letzten Jahre bis heute geordnet. Was allerdings nicht bedeutet, dass wir bereits am Ziel sind.
Aber die Zahlen sinken wohl. Was das genau bedeutet, sprechen wir drüber mit Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion. Kerstin, fangen wir mal bei den Menschen an, die in Deutschland Asyl suchen. Wie viele waren das im letzten Jahr?
Ja, es gab rund 162.000 Erstanträge plus 23.000 Folgeanträge, also insgesamt so 185.000 Asylanträge. Das ist deutlich weniger als in den Jahren davor. Nur eine Zahl zum Vergleich. 2016, also ein Jahr nachdem mit Abstand die meisten Geflüchteten nach Deutschland kamen, gab es 722.000 Asylanträge, also fast viermal so viele wie jetzt. Aber auch 2017 waren es schon deutlich weniger Anträge. Das heißt, die Zahl der Menschen, die in Deutschland Asyl beantragen, die geht kontinuierlich zurück. Und darüber freut sich Horst Seehofer, weil die Große Koalition ja beim Thema Asyl das Ziel vorgegeben hat, jedes Jahr maximal 180.000 bis 220.000 neue Anträge. Ja, da liegen die Zahlen aus dem letzten Jahr sogar deutlich drunter. Die politischen Maßnahmen zum Umgang mit Geflüchteten scheinen also zu funktionieren. Das waren zum Beispiel der Deal mit der Türkei und die Tatsache, dass die Balkanroute geschlossen wurde.
Jetzt haben wir aber auch gerade gehört, Horst Seehofer sagt, man ist noch lange nicht am Ziel, ne?
Ja, genau, weil einfach inzwischen viele Menschen aus anderen Ländern in Deutschland leben. Und von denen, die letztes Jahr in Deutschland Asyl beantragt haben, sind nach wie vor die meisten Syrer. Dann folgen Iraker und Iraner, dann Nigerianer, Türken und Afghanen. Und da sagt Horst Seehofer als Innenminister:
Wir müssen noch viel leisten bei der Integration. Wir müssen noch einiges leisten bei der Steuerung des Migrationsgeschehens. Der Migrationsdruck oder das Migrationsgeschehen wird ja uns noch jahrelang begleiten, und zwar viele, viele Jahre.
Ja, und deswegen sollen beim BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, laut Seehofer auch erstmal keine Stellen abgebaut werden.
Migration umfasst ja jetzt noch ein paar mehr Dinge als ein Asylantrag.
Ja, genau. Migration heißt ja ganz allgemein Zu- und Abwanderung. Und auch dazu gab es heute neue Zahlen, und zwar gleich die doppelte Portion, nämlich in Form des Migrationsberichts 2016 und 2017. Normalerweise kommt der Migrationsbericht seit dem Jahr 2001 jedes Jahr. Letztes Jahr war er aber ausgefallen, weil es bei der Erstellung der Bevölkerungsstatistiken eine technische Umstellung gab, sagt das BAMF.
Mhm. Und in diesem Bericht, was steht da drin über die Jahre 2016, 2017?
Da steht drin, dass insgesamt immer weniger Menschen nach Deutschland kommen und mehr Menschen wieder weggehen. 2017 zum Beispiel kamen so rund 1,5 Millionen Menschen nach Deutschland und gut 1,1 Millionen Menschen sind wieder ausgewandert.
Und wo kamen die meisten Zuwanderer her?
Aus einem anderen europäischen Land, vor allem aus Polen und aus Rumänien. Und laut BAMF-Präsident Hans-Eckhard Sommer, der heute auch bei der Vorstellung der Zahlen mit dabei war, kommen die meisten Zuwanderer nach Deutschland, um hier zu arbeiten oder zu studieren. Und das findet er eine gute Nachricht.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es in Deutschland aussieht. Wie sieht es denn generell weltweit in Sachen Flüchtlinge aus? Gehen die Zahlen denn da auch generell zurück?
Nein, also dazu gab es erst vor ein paar Wochen neue Zahlen vom Flüchtlingshilfswerk der UNO. Und die haben gezeigt, die Flüchtlingszahlen steigen weiter. Mitte 2018 gab es weltweit 68,8 Millionen Flüchtlinge, darunter auch viele Menschen, die in ihrem Heimatland in eine andere Region flüchten müssen, also sogenannte Binnenflüchtlinge. Aber Deutschland und Europa, die sind nicht mehr so stark betroffen. Stattdessen nehmen aktuell vor allem Bangladesch oder der Libanon Flüchtlinge auf.
Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute den Migrationsbericht für die Jahre 2016, 2017 vorgestellt, und der zeigt, die Zuwanderung nach Deutschland, die wird weniger, und auch die Zahl der Asylanträge ist im letzten Jahr deutlich unter dem geblieben, was sich die Große Koalition da vorgenommen hatte. Anderswo auf der Welt ist das Problem, Flüchtlinge unterzubringen, aber noch lange nicht gelöst. Informationen und Einzelheiten dazu waren das von Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
1,2 Milliarden DIN A4-Blätter. Das ist ganz schön viel. Und das ist der Papierverbrauch unserer Bundesregierung und deren Ministerien und Behörden im letzten Jahr. Diese 1,2 Milliarden, die gingen aus einer kleinen Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Der FDP-Politiker Roman Müller-Böhm hatte nachgefragt.
Die geht quasi alles nur über das Faxgerät. Und jedes Mal wird ja ein Fax irgendwie ausgedruckt und wahrscheinlich auch noch wieder abgeheftet, kopiert, wie sonst auch immer. Und da wollte ich dann einfach mal nachhaken.
Klar, jetzt können wir natürlich darüber schimpfen, dass die Bundesregierung da noch nicht viel weiter ist, dass es trotz entsprechender Gesetze noch keine elektronischen Akten gibt. Andererseits haben wir uns aber auch gefragt, vielleicht hat das gute alte ausgedruckte Textdokument ja auch immer noch Vorteile gegenüber dem Bildschirm. Facebook-Userin Wilhelmine schreibt bei unserer Seite: Normalerweise reicht mir das Digitale. Bei wichtigen Entscheidungen bevorzuge ich es aber, alles schwarz auf weiß zu sehen. Und Sandra sagt auch: Mir reicht eigentlich in 99% digital. Private Post habe ich weiterhin gerne auf Papier. Das Papierzeitalter ist also doch nicht vorbei. Oder doch? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt mit einem Klärungsversuch.
Für die Recherche zu diesem Thema war ich erstmal ziemlich öko unterwegs, habe nur digitale Texte genutzt, also auf Webseiten und als PDF. Aber jetzt gerade, wo ich das hier erzähle, habe ich dann doch wieder Papier in der Hand. Mein ausgedrucktes Manuskript für diesen Beitrag. Ich finde einfach, das liest sich besser und ich kann dann noch schnell was dazu schreiben, wenn ich nochmal eine Formulierung ändern will oder so. Ich wollte aber auch mal wissen, wie Studenten das machen und deswegen habe ich einige an der Uni Köln befragt.
Also wenn ich Sachen lernen muss, greife ich eigentlich aufs iPad zurück, weil ich sitze zum Beispiel gerade an der Masterarbeit und ich habe keine Lust, ständig einen Ordner rumzuschleppen mit 200-300 Seiten drin.
Papier auf jeden Fall, also entweder ausdrucken oder halt im Buch, weil man dann markieren kann am besten, man kann handschriftliche Notizen heranfügen und das ist der Lerneffekt am besten.
Ich lese lieber über PDF, also über Laptop. Ist für mich angenehmer, auch für die Suche, vor allem bei der Literaturrecherche. Durch die Suchfunktion, dass man halt direkt von Abschnitt zu Abschnitt springen kann.
Die Wissenschaft, die das Ganze erforscht, sagt, beides hat Vor- und Nachteile. Es gibt viele Studien, die Gedrucktes und Digitales miteinander verglichen haben und dann zum Beispiel gefragt haben, wie schnell bin ich beim Lesen, wie gut verstehe ich den Text und wie viel kann ich davon behalten?
Also für meine Arbeit zum Beispiel lese ich sehr viel am Bildschirm und in meiner Freizeit eigentlich fast nur gedruckte Bücher.
Das ist Franziska Kretschmer, Neurolinguistin an der Uni Köln. Sie sagt, welches Medium fürs Lesen besser ist, das hängt unter anderem davon ab, um welche Texte es geht und auch wer sie liest. Ein Vorteil von Bildschirmen ist auf jeden Fall der stärkere Kontrast und damit auch eine schnellere Lesegeschwindigkeit.
Ich bin durchaus, das haben einige Studien erwiesen, schneller, wenn ich auf einem Gerät lese, das eine gute Hintergrundbeleuchtung hat. Und das steigert sich dann mit zunehmendem Alter. Also wir wissen zum Beispiel, dass ältere Menschen stärkeren Kontrast brauchen, um gut die Wörter auf einer Seite wahrnehmen zu können. Und dann ist man schneller beim Lesen.
Auf der anderen Seite hat aber auch das klassische Buch ein paar Vorteile. Unter anderem beim Verständnis des Textes. Also bei der Frage, wie viel kann ich von dem, was ich gelesen habe, behalten? Das klappt am Bildschirm nicht so gut.
Da sieht man eigentlich, dass Lehr- oder Fachbücher, also Informationstexte, wenn sie gerade unter Zeitdruck gelesen werden, dann eigentlich schlechtere Erinnerungsleistungen hervorrufen, wenn ich an digitalen Lesegeräten mir versuche, diese Informationen rauszusuchen.
Wenn ich ein klassisches Buch lese, auch das zeigt die Forschung, kann ich hinterher auch besser sagen, was wann passiert ist. Also ich kann die Chronologie von Ereignissen besser benennen. Und ich kann mich in einem gedruckten Buch besser orientieren. Wenn ich nach dem Lesen eine bestimmte Stelle wiederfinden will, dann kann ich mich bei einem Buch besser daran erinnern, wo diese Stelle war. Erklären lässt sich das einmal mit der Optik und dem Layout, also bei einem aufgeschlagenen Buch zwei gegenüberliegende Seiten und bestimmte Infos können dann jeweils oben rechts oder unten links stehen und damit können wir das Ganze besser verorten als bei einem PDF zum Beispiel, wo ich die ganze Zeit nach oben oder unten scrollen muss. Und auch die Haptik des Buches spielt für die Orientierung im Text eine Rolle.
Das heißt, wir können merken und uns zusätzlich merken, bestimmte Fakten traten meinetwegen am Anfang des Buches auf. Und da habe ich natürlich noch weniger Blätter umgeblättert, als wenn ich Fakten habe, die am Ende des Buches stehen. Das heißt, hier kann ich also über die Art der Schwere der linken versus der rechten Buchhälfte, ganz platt gesagt, zusätzlich mir noch eine Erinnerungsstütze bauen.
Eine andere Erklärung für die jeweiligen Vor- und Nachteile von gedrucktem und digitalem ist aber deutlich banaler. Denn es kommt auch auf den Leser und seine Vorlieben an. Heißt, wenn ich generell lieber gedruckte Bücher lese, dann kann ich mich beim Buch auch hinterher besser an die Inhalte erinnern. Und wenn ich lieber auf einem Tablet oder einem E-Reader lese, dann zeige ich da die bessere Erinnerungsleistung. Allerdings kann es gut sein, dass sich die Unterschiede zumindest zwischen Buch und E-Reader auf kurz oder lang auflösen werden. Denn Texte auf aktuellen E-Readern sehen ja heute fast schon so aus, als wenn man ein echtes Buch in der Hand hätte. Nur, dass E-Reader wohl nie so schwer sein werden wie ein Buch von, sagen wir, Stephen King.
Man kann ein 1000-Seiten-Buch mit einer Hand halten und wenn man müde wird, die Buchstaben größer machen und das Licht einstellen. Deswegen ist es ein bisschen angenehmer.
Wie oft verwendet ihr Papier in eurem Alltag noch? Beruf, Uni, ausdrucken oder verzichten? Wir wollen es wissen. Schreibt uns mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova.
Kurz eine Statistik. Putin und Erdogan haben sich im letzten Jahr 8-mal getroffen. Heute die Premiere, das erste Treffen 2019, und es ging vor allem, und es geht vor allem noch, um die veränderte Lage in Syrien. Denn US-Präsident Donald Trump, das haben wir mitbekommen, will seine Truppen dort abziehen aus Syrien. Die Ausführung lässt allerdings noch ein bisschen auf sich warten. Und die US-Truppen, die haben bislang kurdische Kräfte in Syrien unterstützt und gegen den sogenannten Islamischen Staat vorzugehen. Die Türkei wiederum will gegen diese Kurden vorgehen und einen kurdischen Machtbereich an ihrer Grenze verhindern. Wer geht also in diesem Szenario auf wen zu? Sprechen wir drüber mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg. Schönen guten Abend, Frau Hellberg.
Hallo, guten Abend.
Wieso sollte Wladimir Putin denn dem türkischen Präsidenten erlauben, auf syrischem Gebiet gegen die Kurden vorzugehen?
Nun, grundsätzlich ist Präsident Erdogan ein wichtiger Partner für Russland, denn Russland möchte ja eigentlich so langfristig die Türkei herauslösen aus der NATO. Also er möchte gerne die Türkei entfremden, vom Westen und auf die eigene Seite ziehen. Aber ich denke nicht, dass Putin Erdogan erlauben wird, eine Offensive zu starten östlich des Euphrats gegen die Kurden, denn daran hat er auch kein Interesse. Er möchte wahrscheinlich höchstens erlauben eine Art Pufferzone. Und das ist wahrscheinlich das, worauf Erdogan hoffen kann. Also eine Pufferzone auf syrischem Gebiet entlang der Grenze, 30 Kilometer. Dann ist die nächste Frage, wer soll eine solche Pufferzone kontrollieren? Die USA sind raus. Die Türkei sagt, ach, wir schicken einfach unsere verbündeten syrischen Rebellen dorthin. Aber das wird die kurdische Partei der Demokratischen Union, diese PED, eben nicht erlauben. Die wollen ja lieber, dass Assad dort wieder einzieht. Mhm. Darum haben sie ihn auch schon gebeten. Und das ist genau das, was Putin sich eigentlich auch vorstellt. Russland möchte ja am liebsten, dass die Truppen des Regimes wieder das Grenzgebiet dort kontrollieren und möglichst das gesamte Staatsgebiet. Und im Endeffekt ist das dann auch für die Türkei das geringere Übel. Und Herr Erdogan wird irgendwann sagen, auch besser die Truppen des Regimes an meiner Grenze als diese Waffenbrüder der PKK, denn diese kurdische Partei ist ja eng verbündet mit der PKK.
Das wäre sozusagen der Deal, den man dann eingeht. Also ich dachte nämlich gerade, Pufferzone ohne Zugeständnisse wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Oder was könnte Putin im Gegenzug einfordern?
Nun, im Grunde hat Putin ja schon was bekommen, denn die Provinz Idlib, weiter westlich, also die nordwestliche Provinz Idlib, das ist ja die letzte Rebellenhochburg oder das letzte Gebiet der Assad-Gegner. Und dort haben wir gesehen, dass seit Beginn des Jahres die dschihadistische Gruppe HTS auf dem Vormarsch ist. Im Grunde hat HTS diese ganze Provinz erobert und die Gegner, nämlich die Rebellengruppen, die eigentlich von der Türkei unterstützt werden, hatten dem gar nichts entgegenzusetzen. Die fühlen sich schon verraten von Erdogan und sagen, ja, die Türkei hat Idlib schon geopfert und hat eben zugelassen, dass Dschihadisten dort jetzt das Sagen haben. Das ist ja der perfekte Vorwand für Damaskus und für Moskau, Idlib wieder einzunehmen. Weil sie sagen, na, wir bekämpfen ja nur Terroristen in Idlib, deswegen nehmen wir diese Provinz wieder ein. Und das ist sozusagen der Verrat, der jetzt in der Diskussion ist, dort unter den Rebellengruppen. Und das Dramatische ist es am Ende für die Zivilisten in Idlib, 2 Millionen, die ja sich im Grunde zwischen Dschihadisten und Regime da jetzt aufgerieben werden und eigentlich von keinem von beiden sich drangsalieren lassen wollen.
Lassen Sie uns noch für einen Moment bei den Kurden bleiben. Die kontrollieren ja im Nordosten von Syrien unter anderem die Region um die Stadt Membiç und auch ein sehr großes Gebiet östlich vom Euphrat bis zur irakischen Grenze eigentlich rüber. Wie wollen Putin und Assad langfristig mit den Kurden dort umgehen in Syrien?
Tatsächlich ist es ein Viertel des syrischen Staatsgebietes, das da gerade faktisch autonom regiert wird von den Kurden. Und das möchte Assad auf die Dauer natürlich nicht dulden. Und auch Putin spricht immer von einem starken Zentralstaat. Das bedeutet eigentlich so wenig Rechte wie möglich für die Kurden. Möglichst ein starkes Regime, das auch dort wieder Kontrolle übernimmt. Und es gibt bereits Verhandlungen zwischen dieser Kurdenpartei PED und dem Regime in Damaskus. Russland vermittelt da. Und ich denke, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass man den Kurden so ein bisschen kulturelle Rechte anbietet, eigener Sprachunterricht. Die dürfen ihr Nehruz-Fest, ihr Frühjahrsfest feiern jedes Jahr. Aber das Regime wird diese Kontrolle geheimdienstlich, militärisch und auch politisch wieder voll unter die eigene Kontrolle bringen. Und das ist eigentlich auch das Versprechen an den türkischen Präsidenten Erdogan, dass Assad im Nordosten eine kurdische Autonomie nachhaltig verhindert. Dann würde nämlich auch Herr Erdogan erst zustimmen.
Jetzt lesen wir gerade in den Agenturen, dass sich noch eine Einigung verzögert dort in Moskau. Für wie realistisch halten Sie das Szenario, dass Putin und Erdogan sich einigen können?
Ich denke, sie werden sich nicht konkret einigen auf du machst dies, du machst das. Ich denke, wir haben hinter den Kulissen schon de facto diese Einigung, dass Erdogan sagt, okay, in Idlib darf das Regime wieder vormarschieren und Erdogan wird versuchen, soweit es geht, seine Kontrolle im Norden zu erhalten. Denn Erdogan hat ja auch zwei Protektorate geschaffen. Auch das müssen wir erwähnen. Es gibt die Provinz Afrin. Wir erinnern uns, vor genau einem Jahr wurde diese kurdische Provinz oder dieser Kanton wurde eingenommen von der Türkei und das Gebiet nördlich von Aleppo. Das sind türkische Protektorate auf syrischem Gebiet, in das auch immer gerne Flüchtlinge zurückgeschickt werden aus der Türkei. Und das wird das Mindeste sein, was Erdogan einfordern wird, dass er wenigstens dort einen Fußabdruck und seinen Einfluss in Syrien geltend machen kann.
Heute treffen sich Putin und Erdogan, um über Syrien zu reden. Das tun sie momentan auch noch. Welche Ansprüche da wer geltend macht und machen will, darüber habe ich mit der Journalistin und Syrien-Expertin Christine Hellberg gesprochen. Lieben Dank fürs Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden über Twitter. Da geht es manchmal zu wie beim Handball, nämlich ziemlich heiß. Ein paar Zeichen, die uns dazustehen, wurde ja auch erweitert. Aber die Verkürzung, die hat es zwangsläufig in sich oder auch gerne beobachtetes Phänomen dort. Regelmäßige Schwarz-Weiß-Malerei, Geschrei, schlechte Laune, Social Media at its best, könnte man auch sagen. Ein Hashtag greift dieses Gemache momentan mit Stereotypen jetzt ironisch auf und Leute können da mal so richtig Dampf ablassen. Hashtag Greatest Hits, wobei darüber noch nicht mal alle Tweets dieses Trends zu finden sind. Pascal hat sich für uns es genauer angeschaut. Was ist das denn für ein Trend?
Ja, da twittern die Leute sarkastisch über die Klischees über ihren Beruf. Zum Beispiel Anne Hufnagel. Hi, ich bin Fotografin. Sie kennen mich vielleicht von meinen Greatest Hits wie Ja, davon kann man leben. Oder die Bloggerin Ist das vegan? Nein, ich surfe nicht nur den ganzen Tag auf Facebook rum.
So, viele Kreative, viele Menschen bei Twitter, die das so richtig rauslassen, aber nicht nur.
Nö, es geht so quer durchs Berufsleben, ja. Grundschullehrer, Informatiker, Pfleger, die ganze Themenpalette eben, ja. Die man dann auch Twitter natürlich auch findet. Fatshaming, Rassismus, Sexismus, vegane Ernährung, psychische Krankheiten. Tja, und so ironisch das ist, um Luft abzulassen, so verbissen, finde ich, kommt das manchmal dann doch rüber. Geht vielleicht ein bisschen nach hinten los, finde ich persönlich. Mhm. Also umstimmen wirst du mit solchen sarkastischen Sprüchen wahrscheinlich nicht die Leute, die du gerne umstimmen wollen würdest.
Gibt es auch ein paar Gags?
Ja, gibt es auch. Das ist fast schon jetzt zu so einem PR-Hashtag wiederum geworden. Mal witzig, ja, die Polizei Brandenburg, die twittert, nein, wir sind nicht die Stripper. Oder so halbwitzig, wenn ein großer westfälischer Nahrungsmittelkonzern, ich sag nicht welcher, seine Fertigpizzen indirekt bewirbt, ebenso unter dem Motto, ohne Folie schmeckt die Pizza besser.
Wir nehmen uns da nicht aus, Deutschlandfunk Nova hat da auch mitgemacht, natürlich, wir haben uns geoutet als Kindersender des Deutschlandradios. Was war dein Lieblingsspruch?
Na, der kommt von Captain Cassandra, Zitat, ich bin ein Twitter, Gendersternchen, aus BRD. Sie kennen mich eventuell von meinen Greatest Hits, wie ich mache gerne im Netz aus einer Mücke einen Elefanten und Twitter ist der Nabel der Welt. Fasst so ein bisschen diese ganze Hysterie auf Twitter gut zusammen, finde ich, gegen die ja auch so ein bisschen da gestänkert wird.
Auf jeden Fall Hashtag Greatest Hits und auch ohne Hashtag zu finden, gerade hauen Leute Klischees über ihre Berufe und weitere Vorurteile raus. Wo? Auf der Klotür der Welt, nämlich Twitter.
Deutschlandfunk Nova.
Kommen wir zu einem Satz, den ihr bestimmt schon sehr oft gehört habt. Komm mir bloß nicht zu nah, sonst steckst du mich an. Diesen Satz haben wir vermutlich auch jetzt gerade öfters gehört. Das ist Erkältungszeit. Der Satz gilt aber nicht für Menschen, die sich küssen. Nein, Studien zufolge ist das Infektionsrisiko beim Küssen fast gar nicht vorhanden. Ein Kuss kann sogar unser Immunsystem stärken. Die kaufmännische Krankenkasse findet jetzt ganz offiziell, dass Kussverbot bei Erkältung ein Mythos ist. Wirklich? Wir haben danach gefragt bei Jan-Christoph Lüfers von der HNO-Abteilung der Kölner Uniklinik. Ein 10-sekündiger Kuss überträgt laut Forschern 80 Millionen Mikroben, war zu lesen, klingt nach ziemlich viel. Und da sind dann wirklich keine schädlichen Bakterien mit dabei?
Ein Kuss ist erstmal nicht gleich Kuss. Wenn es da wirklich diese Menge an Mikroben übertragen wird, dann kommt es darauf an, auf die Konstitution bei demjenigen oder den beiden Personen, die sich dort küssen. Und natürlich können dort auch Keime drin sein, die letztendlich im Sinne einer Tröpfchenübertragung auch eine Infektion letztendlich bedeuten, wobei diese Infektionen sehr, sehr unterschiedlich sind. Das sind eben auch eine sehr heterogene Gruppe an Keimen, die dort bestehen. Und es gibt Es gibt Viren, die de facto in einer Kusserkrankung resultieren. Das Epstein-Barr-Virus, so als großer Klassiker. Pfeiffersches Drüsenfieber nennt sich das auch. Das wird eben klassischerweise über Küsse übertragen. Wenn wir allein über Erkältungen reden, dann ist tatsächlich die Übertragung oder der Austausch von Speichel weniger der normale Weg, wie sich eine Erkältung überträgt, sondern da reden wir über Tröpfchenübertragung, und Tröpfchenübertragung funktioniert klassischerweise über Niesen und über die Nase, über die Schleimhäute dort.
Wobei beim Begriff Tröpfchen, da bleibt man ja doch eher bei, sagen wir mal, einer flüssigen Substanz hängen, und die kann ja durchaus durch Kuss übertragen werden.
Ist grundsätzlich auch richtig. Also zu sagen, dass bei einem Kuss de facto nie ein Infektionsrisiko besteht, ist, denke ich, auch übertrieben. Das kommt durch die Idee, dass ich eigentlich Sekret, was ich über den Mund aufnehme, mit der Zeit in den Magen abtransportiere und es dort im Sinne einer Erkältungserkrankung nicht mehr schädlich werden könnte. Aber über den Mundweg bestehen auch Wege zu den anderen Schleimhäuten im Rachenbereich, im Nasenbereich, und dort können sich, je nachdem wie viel Sekret dort übertragen wird, natürlich auch Keime absiedeln, und deswegen ist das sicherlich nicht ausgeschlossen, dass über Küssen oder durch das Küssen ein Infektionsrisiko besteht.
Aber wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, bedeutet das, dass die Bakterien dann im Magen wahrscheinlich unschädlich gemacht werden?
Ja, wir reden über Viren in erster Linie, und tatsächlich im Magen, in der Magenschleimhaut, da werden die nicht mehr zum Problem. Wir brauchen für diese Tröpfchenübertragung, braucht es eben die Schleimhäute im oberen Aerodigestivtrakt, wie wir das nennen, im oberen Atemwegsbereich, also Nase, Rachenbereich, auch Wangenschleimhäute, weniger der Mundschleimhaut mit der Zunge, weil da eben viel Speichel ist, und dort haben die Keime nicht diese große Chance anzugreifen.
Spielt denn die Art des Kusses dann wiederum eine Rolle? Also zum Beispiel, ob man jetzt, sagen wir mal, nur trocken küsst oder mit Zungeneinsatz?
Selbstverständlich. Also je mehr Sekret sie dort übertragen, desto höher ist die Gefahr, dass es zu einer Infektion letztendlich kommt. Wenn sie tatsächlich ganz trocken küssen, ist die Gefahr verschwindend gering. Dann auch, wenn sie sich auf den Mund küssen, also ein kurzer Abschiedskuss, sollte da eigentlich weitestgehend kein Problem haben. Insbesondere, wenn sie sich sonst wie auf die Wange oder küssen, besteht eigentlich gar keine Gefahr der Übertragung von diesen Keimen. Zumindest nicht so, dass man danach krank wird. Die Frage, wie lange sie sich küssen und wie intensiv sie sich küssen, hat auch ihre Auswirkungen. Aber ja, da sind wir eigentlich dann auch in Regionen, die nicht mehr dem Abschiedskuss klassischerweise entsprechen.
Einer neuen Studie zufolge ist das Infektionsrisiko beim Küssen fast gar nicht vorhanden. Das hat uns Jan-Christoph Lührs von der HNO-Abteilung der Kölner Uniklinik nochmal genau erklärt. Das war's mit dem Update für heute. Pascal Fischer und Thilo Jahn sind morgen wieder für euch da.
Und sagen Tschüss mit Küsschen.
Und Küsschen obendrauf.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.